Herzlich willkommen zu Folge 144 vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Samuel Buchmann.
Hoi zusammen.
Und dem David Lee.
Hallo.
Wir sind alle wieder da, nach dem x-ten Mal. Ich weiss nicht, ob ihr jede Folge wieder hören oder ob ihr einfach mehr jetzt wieder in die Void reinredet, weil so viele technische Probleme haben wir schon lange nicht gehabt mit dem Audio. Aber eben, wie gesagt, um Audio geht es nämlich heute auch, darum ist der David auch da. Es geht um AI und, eben, und Audio, was dort schon alles passiert. Nachher reden wir noch über, in den News über Sony und Cloud Gaming Ambitionen, über Star Wars Celebration, Pentax neue Kamera. Dann in Big Screen haben wir den Tetris-Film geschaut und als Spieltipp habe ich noch Wild Frost. Genau, wir fangen aber gerade an. Und zwar eben AIs, unser omnipräsentes Thema, das Thema vom Jahr vermutlich. Eben, wie gesagt, hier geht es nicht nur im Bildbereich, wird viel gemacht, im Textbereich und wirklich auch im Audiobereich wirkt AI immer mehr mit. Und eben, David, ich hoffe, du kannst es jetzt uns mal erzählen, ohne dass wieder ein Bild geführt oder verdammte künstliche Intelligenz den Hebel, das Kommando übernimmt.
Ich probiere es nochmal, ja. Ja, eben, wir haben ja eigentlich schon das ganze Jahr haben wir immer so viel gehört über Textgenerierung, ChatGPT, Bildgenerierung, Dolly, Midjourney, Stable Diffusion. Audio habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Hat mich mal interessiert, ob dort eigentlich auch so viel Fortschritte gemacht worden sind. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut, was es für Tools gibt. Also Spoiler gerade vorweg, ich bin nicht sehr überwältigt gewesen von dem, was ich so, bis jetzt so gesehen habe. Ich glaube, es hat einen Grund, dass man nicht so viel davon redet in letzter Zeit. Es hat aber ein Video gegeben vor irgendwie einer Woche oder zwei, so ein Hip-Hop-Video, wo eigentlich genau gleich tönt wie der Jay-Z, aber es ist ihn nicht. Es ist effektiv eine KI, die die Stimme macht. Und ja, am Geschichte hören wir es einfach schnell an.
Also ich versuche es mal schön da einzuspielen.
Oder wir versuchen es.
Ich glaube, ich spule ein bisschen. Tell the young they can never become what they aspire to. Born in a cell with no one who can inspire you. Your highs are was never as high as those lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind your roof. Shooting holes up at your ceiling, trying to find the proof, trying to fight the feeling, the truth. Tied up like the news they've been
crazy.
Yeah, das ist wirklich recht beeindruckend.
Macht KI dort alles? Also der Sound?
Nein, eben, genau. Das ist dann auch so meine erste Frage gewesen, ja, wie viel ist jetzt da KI und wie viel nicht und so. Und das, denke ich, ist einmal generell ein bisschen das Problem. Man weiss gar nicht so genau einmal, was die gemacht haben, oder? Und jetzt in dem Fall, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist einfach die Stimme, die von einer KI generiert wurde, also der Klang von der Stimme und so und ihre Aussprache und so. Und die Lyrics auch, aber dort, glaube ich, mit sehr viel menschlicher Nachhilfe. So, da, also einfach so lange rumgeschraubelt, bis es dann irgendwie passt.
Okay.
Und so wie ich es verstanden habe, ist der Rest, das weiss ich jetzt nicht. Da habe ich einfach gar nichts gefunden. Und das finde ich, ist immer so ein bisschen mein Ding gewesen, da beim Recherchieren. Ich habe oft nicht herausgefunden, was heisst jetzt das genau. Es heisst einfach, ja, es ist KI. Aber ja. Also es gibt zum Beispiel, es gibt ein Video, das ist schon 2 Jahre alt oder so, wo tönt wie ein Nirvana-Song. Kannst du vielleicht auch mal noch schnell anspielen.
Das ist ein weitermachen.
Okay, also das hat gut getönt, aber
ich habe das Gefühl gehabt, der Text ist
es hat schon Text, das wirst du, wenn man dunkle Decke besser
ist. Du hörst doch viel Metal, Luca, das steht immer so, verstehe ich auch nie das Wort.
Nein, das ist philosophisch höchst, nein, wirklich, ohne Scheiß. Also, ich habe jetzt einfach nicht verstanden.
Nein, aber gerade, also in dem Fall ist es jetzt effektiv so, dass der Sänger real ist. Das ist ein Nirvana-Coversänger.
Okay. Ja. Sehr ironisch.
Die Ironie.
Der Text ist aber von einer KI gemacht worden, soviel ich weiss. Und der ganze Rest auch. Und ich finde, der Sound ist tatsächlich sehr Nirvana-like. Ich finde es recht beeindruckend, wie sie das angebracht haben. Aber eben, du weisst ja da nicht, wie lange haben sie müssen rumpröbeln, bis das wirklich so hatten, wie viele ganz schlimme Fehlversuche hat es gegeben. Und darum finde ich es immer schwierig, um das richtig einordnen, wie mächtig sind jetzt die Tools wirklich. Das ist für mich so ein bisschen eine Blackbox. Und wo ich selber, ich habe dann geschaut, ja, gibt es Tools, die ich einfach selber ausprobieren kann, um mir selber ein Bild machen. Die gibt es, aber das ist alles so ein bisschen... ja.
Klingt gut.
Entweder, alles klar. Also entweder wirklich einfach nicht gut oder dann so ein bisschen quasi du drückst auf das Knöpfchen und es gibt dann irgendetwas und es ist halt so, wie es ist und wenn du vielleicht 200 Mal probierst, hast du dann vielleicht irgendetwas, was du gut findest. So.
Also das klingt, als ist es noch weit weg von den Text- und Bildgeneratoren, wo du wirklich schon recht viel Kontrolle hast und dann kannst du Rückfragen machen und so. Also so ist es noch nicht in dem Fall.
Ich kann es nicht so genau sagen. Ich habe das Gefühl, es gibt Bereiche, wo schon sehr viel Fortschritt gemacht worden sind. Eben zum Beispiel im Bereich von der Stimmerkennung und Imitierung. Da gibt es ja das Tool Voli mit V. Auch von OpenAI zusammen mit Microsoft haben die das gemacht. Und das ist recht beeindruckend, dass das nur 3 Sekunden braucht von deiner Stimme, um deine Stimme ziemlich gut zu imitieren.
Genau, da könnt ihr sonst die Folge, ich weiss nicht welche, ich werde es finden. Aber über das haben wir auch geredet vor ein paar Folgen mit Beispielen. Und das ist wirklich recht straub gewesen. Da hast du den Unterschied fast nicht erkannt zum Original.
Ja, ich glaube, so Sachen funktionieren gut. Musik ist aber jetzt schon ein bisschen mehr als nur Sound imitieren, oder? Weil bei Musik musst du halt das Timing muss exakt stimmen, sonst klingt es sehr schnell, sehr schlimm. Dann musst du irgendwie so ein bisschen wissen, Tonart, was harmonisch zusammenpasst.
Das ist halt Kunst, oder? Wie, ja.
Also Tonhöhe muss auch genau stimmen. Das kann nicht einfach so, so ungefähr, oder? Weil sonst ist es ganz schlimm. Dann hast du halt auch so eine Struktur mit Strophen, Refrain, Intro. Also du hast so ein höheres Abstraktionslevel. Und das ist ja einmal das, wo die Generatoren ein bisschen Mühe haben, weil das einfach nicht ihr Ding ist, oder? Die funktionieren ja so, dass es einfach sie verstehen...
Einfach gesagt, sie halt zusammenmischen, oder? Ja. Also irgendwie, sie haben eine Datenbank und aus dem generieren sie, jetzt mega einfach gesagt, oder? Generieren sie etwas Neues und darum sind ja bei den Bildern ist das Gleiche, oder? Und mischt es dann nachher irgendwie, hast du 6 Finger plötzlich und 2 Nasen, oder?
Genau, sie verstehen nicht, was sie da machen. Oder?
Wahrscheinlichkeitsgenerator.
Sie verstehen, oder so. Der Textbot weiss nicht, was er da redet. Der Bildgenerator weiss nicht, was er da zeichnet. Er weiss nicht, ich zeichne jetzt eine Hand und die muss 5 Finger haben. Denn dementsprechend kann es zufällig auch mal passieren, dass sie einfach 6 Finger hat.
Darum passiert immer die Wahrscheinlichkeit, dass die Hand 5 Finger hat, weil es, wie das einmal gerade gesagt hat, oder? Es ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie 5 Finger hat, ist sehr, sehr hoch, aber es bleibt einmal nur eine Restwahrscheinlichkeit, dass sie halt mal 5,5 Finger hat.
Genau, wenn sie jetzt mit Donald Duck Comics gefüttert wurde, die nur vier Finger haben, dann voilà. Gibt es halt nur vier Finger.
Ich glaube, es fängt ja voll früher an. Also, weißt, weißt, ja, er schaut ja mehr, okay, was ist das nächste Pixel am wahrscheinlichsten oder was ist das nächste Wort, das am wahrscheinlichsten ist. Wie du sagst, die KI weiss zum Beispiel nicht, das ist eine Hand und die muss hat wahrscheinlich fünf Finger, sondern die sieht nur, aha, jetzt das Pixel ist so und wenn ich das meine Datenbank anschaue, dann ist das nächste Pixel wahrscheinlich so, zum Beispiel. Mhm. Und ich nehme an, bei Audio ist es ähnlich.
Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass das bei der Musik noch ein bisschen schwieriger ist. Aber ja, aber das ist jetzt reine Spekulation. Bei diesen Tools, also es gibt Tools, die man selber ausprobieren kann. Die habe ich jetzt alle nicht so toll gefunden. Ich vermute, dass es andere Tools noch gibt, die für uns nicht zugänglich sind, die wesentlich mehr können. Ja, also vielleicht mal ein Beispiel für etwas, das ganz schlimm ist. Ich habe das Magenta Studio von Google runtergeladen. Das ist so eine Sammlung von kleinen Apps. Und eines von denen heisst Generate und da kannst du einfach im Prinzip einfach auf ein Knöpfchen drücken und dann generiert es dir vier Takt Musik. Und du kannst eigentlich nichts einstellen. Also es macht einfach irgendetwas und das habe ich mal gemacht und es tönt furchtbar. Also wirklich furchtbar. Also, kannst du das mal ein Beispiel?
Ja, das ist das erste, ja. Moment.
Sehr gut.
Jesus, das ist wie so ganz, ganz übler Free Jazz.
Jetzt kann man sagen, ihr seid einfach zu dumm, um die Musik zu verstehen, so wie beim Jazz, kann man das auch sagen.
Oh shit.
Aber nein, das ist wirklich, es klingt so wie wenn ein Zufallsgenerator einfach wild irgendwelche Noten verteilt. Und das Magenta Studio, da gibt es auch noch eine App, die tut quasi aufgrund von einem Input das Muster weiter stricken. Das habe ich aber auch. Das ist auch nicht wirklich... vielleicht habe ich auch noch nicht herausgefunden, wie man das gescheit benutzt. Aber das ist wirklich... Das wird niemand von den Socken hauen. aber Google macht auch noch... Also Magenta ist so ein Überbegriff für verschiedene Sachen, die sie machen, so forschungsmässig. Und da sind auch andere Sachen dabei. Eben, es gibt noch irgendwie so ein Tool namens N-Sync und das tut eben so Sounds imitieren. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber das ist so, finde ich jetzt, ja,
alles nicht überragend.
Underwhelming, ja.
Das ist einfach erstaunlich, finde ich. Oder? Eben gerade, wenn man sich überlegt, wie viel das passiert in den anderen Bereichen, dass es im Audiobereich nichts, oder also mindestens öffentlich nichts, weißt du, in den anderen Bild- und Textgenerator, oder? Das kann heute, da kannst du googlen und dann findest du da relativ schnell etwas, was du selber kannst ausprobieren und was wirklich gut funktioniert. Und im Audiobereich ist es ja offensichtlich wirklich überhaupt nicht so. Und ich meine, gerade so bei, also weißt du, was ich so gelernt habe, zum Beispiel, ist, dass klassische Musik ist ganz viel einfach Mathematik oder wie die Tonabfolgen müssen sein, damit die harmonisch tönen. Und das erscheint mir jetzt noch recht prädestiniert dafür, dass das eine KI doch könnte selber machen. Darum finde ich eigentlich noch erstaunlich, dass das nicht so... Ja,
es müsste eine KI sein, die anders funktioniert, nicht mit diesen neuronalen Netzen, oder, sondern mehr mit Logik.
Und ja,
die,
stimmt.
Die
ja,
zwei Sachen zusammenzubringen... Aber ja, also was mich sehr irritiert hat, ist, dass ich dann gelesen habe, dass eben der Nirvana-Song eben mit genau Magenta gemacht wurde. Also im Prinzip der Shit, den wir vorher gehört haben, sollte irgendwie mit dem irgendetwas zu tun haben. Aber frag mich nicht. Eben, du weißt nie, wie lange sie noch an dem herumgeschraubelt haben und was sie sonst noch für Hilfsmittel benutzt haben. Und das finde ich eigentlich das Schwierige.
Ja. Aber kannst du mal schnell zurückkommen? Du hast etwas Interessantes davon sagen, wo ich aber nicht ganz verstanden habe, was es bedeutet, wegen der Funktionsweise Logik versus neurales Netzwerk, so wie es jetzt funktioniert. Was hast du genau damit gemeint?
Ja, also eben, dass bei diesen Generatoren, die mit neuralen Netzen arbeiten und Mustererkennung, ist ja immer das Problem, dass die nicht wissen, was sie machen. Das heisst, eben, sie rechnen nichts, sie haben keine logische Repräsentation von dem, kein Konzept. Und ich denke eben bei der Musik, wenn man, wie der Samuel gesagt hat, das fast schon mathematisch ist, dann musst du aber die Daten haben und du musst wissen, wie man mit denen operiert, oder? Das ist mehr auf einer logischen, konzeptionellen Ebene. Nicht einfach so, ja gut, das geht sicher auch. Du kannst auch eine Melodieabfolge als Muster erkennen. Ja. Da gibt es auch Tools. Es gibt zum Beispiel. Sorry? Ja?
Es macht schon irgendwie Sinn, wie du sagst, weil die anderen arbeiten mehr mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du nimmst alle Tracks von irgendwie Spotify oder ich weiß nicht was, nimmst das alles und kannst das in so einen Generator rein und sagst ihm so, da, das ist dein Datensatz und jetzt generieren wir irgendetwas Neues. Was ist jetzt die wahrscheinlichste nächste Note? Oder? Also das ist ja so dermaßen unterschiedlich, dass das wie vielleicht gar kein, also es geht gar nicht, also es gibt gar keine wahrscheinlichste nächste Note. Oder respektive die am wahrscheinlichsten ist, die macht dann vielleicht einfach keinen Sinn, sondern tönt völlig blöd.
Oder langweilig, ja.
Oder langweilig, also, ja, richtig, ja, genau.
Also es gibt MuseNet, das ist auch von OpenAI. Das macht eigentlich das. Also tut so ein bisschen die Melodie weiterführen aufgrund von Mustererkennung. Das kannst du aber nicht selber ausprobieren. Da gibt es einfach so eine Webseite, wo sie so ein paar Demos drauf haben. Und auch da weisst du wieder nicht, wie viel Versuche, das gemacht haben, um jetzt genau das dir zu präsentieren. Oder?
Darum. Du hast aber noch zwei andere Beispiele hast du noch mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe noch, was habe ich noch ausprobiert? AIVA, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist so eine webbasierte App. Also gibt es auch Standalone, das ist genau das Gleiche. Dort musst du zahlen, ist so ein Abo-Modell. Du kannst es gratis ausprobieren, aber dann bist du sehr limitiert, also in den Funktionen. Und dort habe ich jetzt einfach schnell so ein Piano-Solo generieren lassen. Ja, spiel es mal schnell.
Ich könnte jetzt den Look auch noch,
Ja.
Ja, also ich glaube, es findet jetzt schon auch etwas, was man jetzt auch ohne Klavierkenntnis anbringt. Habe jetzt den
Aber es tönt okay.
Ja, das hat also jetzt wenigstens Harmonie gehabt.
Ja, das stimmt.
Es ist einfach immer recht langweilig.
Ja,
und absolut. Es ist, wie soll ich sagen, also was mich an dem Tool noch beeindruckt hat, ist, dass dann das fertige Stück tatsächlich kannst bearbeiten, so wie ein MIDI-File, also bis hin zu einzelnen Noten abändern.
Das heißt, aber das wäre jetzt genau das, oder? Du eigentlich dann die Grundlage hast, wie so einen Rohtext, oder?
Ja.
Wenn wir das zurück auf da bringen, wo dann kannst du, ja easy, jetzt hast du mal eine Struktur und jetzt machst du es gut, oder?
Genau, das finde ich jetzt vom Konzept her wirklich noch interessant, ja. Und wahrscheinlich bringt man auch, wenn man ein bisschen damit umspielt, bessere Beispiele an, als ich es jetzt gemacht habe. Und was es aber nicht kann, ist so, weißt du, dass du Melodie ein bisschen anpassest im Sinn von, du gibst so Anweisungen à la bitte ein bisschen fröhlicher oder ein bisschen lebendiger, das kann es nicht. Sondern du musst dann wirklich selber reinflicken.
Ja, das wäre ja eigentlich sozusagen das Wünschenswerte, oder? Dass du eigentlich, wie könntest du so mit so intuitiven Befehl eigentlich könntest du Musik machen, oder? So, wenn man keine Ahnung hat, so sagen, mach es besser.
Das kann nicht. Es gibt ja genau, es gibt auch noch irgendwie.
Mach es besser. Was für eine differenzierte Anweisung, oder?
Noch besser.
Okay. Noch besser.
Ein bisschen besser.
Noch besser.
Genau. Jetzt habe ich aber etwas verwechselt. Genau, das MuseNet, das ich vorhin gesagt habe, das macht, dort gibt es eine Beschreibung ein.
Ja.
Also so wie bei diesen Bildgeneratoren. Das macht genau das. Das gibt es auch. Ja. Mhm. Aber eben, kann ich nicht selber ausprobieren. Was ich noch selber auch können ausprobieren, ist Sound Raw. Und dort finde ich, sind die Ergebnisse recht gut. Also musst du auch ein paar Mal probieren, bis du etwas Gescheites hast, aber ich finde, es klingt recht gut. Kannst du auch mal noch schauen?
Das ist das letzte, ja.
Ja, das ist das letzte Beispiel.
Ja, ja.
Da.
Also es hat so ein bisschen Aufbau, oder? Es steigert sich dann so.
Das ist tipptopp. Kann man jetzt im Lift in den 20. Stock fahren? So.
Also, da könnte ich mir... Da könnte ich mir effektiv vorstellen, dass das so als YouTube-Hintergrundmusik oder so durchaus brauchbar ist. Bei dem Tool bin ich einfach überhaupt nicht daraus gekommen, wie es funktioniert und was an dem konkret KI ist und, oder ob es einfach nur ein Zusammenstückchen von irgendwelchen Soundbibliotheken ist. Wie gesagt, sind wir so ein bisschen, du kommst nicht daraus, wie sie es machen. Aber das Ergebnis also das ist okay.
Ja, also das scheint jetzt so ein bisschen eben dein übergreifende Urteil zu sein. Oder irgendwie, also einerseits, man kommt bei den guten Ergebnissen vor allem nicht daraus, was überhaupt gemacht worden ist und wie viel ist manuell gemacht worden. Die wirklich guten Tools sind nicht, auch nicht unbedingt zugänglich zu sein für Normalsterbliche. Und eben, also so, was man hat momentan schon eher noch ein bisschen bescheiden, oder?
Das ist so mein erster Eindruck, ja. Ich bin jetzt da noch nicht sehr tief drin, aber das ist mein erster Eindruck. Und ich habe ja gemeint, ich sei die richtige Person, um über das Podcast, weil ich halt selber Musik mache und habe dann aber auch gemerkt, das hilft mir da eigentlich überhaupt nichts. Also das kommt wie überhaupt nicht darauf an, ob du selber Musik machst oder nicht. Drückst auf ein Knöpfchen und es passiert irgendetwas. Und du verstehst es auch nicht besser. Es ist so, mir fehlen wie so ein bisschen die Hintergrundinfos. Also mich würde es interessieren. Ich verstehe auch, dass sie nicht alles verraten wollen, wie sie es machen. Aber ja, ich habe nicht viel herausgefunden, was so unter der Motorhaube läuft.
Ja gut, also dann werden die unsere Soundprobleme wohl noch nicht lösen im Podcast, dann müssen wir noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen weiter warten. Ja, dafür können sie uns auch noch nicht ablösen, sonst kommt noch mehr Kauderwelsch raus als bei uns.
Ja, es ist halt so, bei diesen komplexen Sachen, oder Musik, Harmonie und so weiter, wenn man von den Chatbots, ChatGPT und so redet, so komplex ein Text schon ist, es ist immer noch nur ein Text unter Anführungs- und Schlusszeichen. Und man merkt jetzt schon, wenn man einen Text generiert, ist das immer noch nicht irgendwie, also das, was wir bis jetzt Zugang haben, das reicht noch nicht, um jetzt einfach einen Artikel von ChatGPT schreiben lassen. Das reicht bestenfalls für ein Top-10-Listicle mit irgendwie 10 Fakten über XY oder so und selbst dort musst du noch ein bisschen arbeiten. Und wir reden dabei wirklich nur von Text, sobald du noch mehr kommst. Eben, ich habe auch schon andere Videos gesehen, wo eben um Zeichentrick-Generierung geht, mit Einstellungen, mit Musik, mit warum ist jetzt da ein Close-Up, warum ist jetzt da der Hintergrund verschwommen oder nicht, warum macht es dann Kamera zu und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, wo Menschen, also weißt du, der KI etwas kann machen, aber es braucht immer noch all die Tweaks von Künstlerinnen und Künstlern, die bewusst die Entscheidungen treffen, warum jetzt da soll etwas wie wo was passieren. Und in der Musik stelle ich mir das genau gleich vor, dass du immer noch musst bewusst entscheiden, warum soll da jetzt eine Harmonie sein, warum soll es da einen Aufbau haben oder nicht, oder ein überraschendes Element, etwas. Das sind noch so komplexe Sachen, das ist einfach, ja, und es sind wie, ja, einfach die vielen verschiedenen Disziplinen, die da zusammenkommen. Textgenerierung wäre zum Beispiel Lyrics von einem Lied, oder? Und das ist nur ein Teil. Ich habe in einem anderen Video, wo ich gesehen habe, auch zu dem Jay-Z-Video, wo sie gesagt haben, ja, am Anfang haben sie mega Mühe gehabt mit Sachen wie, dass das KI Feeling und Ceiling, weißt du, so Wörter, die ähnlich tönen,
ja.
richtig ausspricht und auch im wie sagen wir das, im Duktus oder so, weißt du, dass es sich auch reimt, dass du nicht kannst sagen Feeling, Ceiling oder keine Ahnung was, weißt du, dass es muss auch sich schön reimen, es muss rhythmisch, es ist so viel Detail,
Feinheiten, mega viel, ja.
So viel Feinheiten nötig. Geschrieben ist Feeling und Ceiling schnell, aber eben das in einem, dann noch ausgesprochen mit Rhythmus, da kommt noch so viel dazu, dann wird es noch mal komplexer. Das ist, glaube ich, im Moment...
Ich glaube wirklich bei der Musik, oder bei der Stimme, dort finde ich, ist schon recht weit mittlerweile. Also die Stimmgenerierung, und dort hast du die Probleme an sich auch. Wie ist es Aussprache? Und dort finde ich hingegen, ist wirklich schon erstaunlich weit. Ich habe noch so ein anderes Beispiel in dem Bereich, wie World of Warcraft, das ist im Moment gerade so ein Hype. Das spiele ich im Moment gerade selber nicht, das habe ich irgendwie mitbekommen. Die haben so ein neues Add-on, kannst du dort abladen. Also nicht ein offizielles, sondern so ein irgendjemand, der das programmiert hat, wo die Stimme AI macht. Also wo eigentlich also World of Warcraft ist grundsätzlich so, dass wenn du dort irgendwie einen NPC anklickst und der dir irgendwie eine Aufgabe gibt, eine Quest, dann ist das per Text. Oder? Also dann hast du so einen Text und der sagt dir, was du jetzt machen musst und so weiter. Und jetzt das Add-on macht aus dem Text eine gesprochene Stimme. Also der gibt jedem NPC eine Stimme und spricht den Text dann per AI.
Das ist eine geile Idee.
Unendlich viel Text, oder? Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist natürlich, ich weiß nicht, wie viele tausend kleine Textbausteine und so, wenn das jetzt jemand wirklich würde sprechen, dann wäre das ein riesen Aufwand. Und so macht das halt AI und sie macht es extrem gut. Also ich bin wirklich super überrascht. Ich habe ein paar Videos gesehen und so, wo Leute das testet. Und also die AI gibt dann so jedem NPC eine andere Stimme auch. Also wenn es ein Zwerg ist, dann tönt die wie so einen, keine Ahnung, nordenglischen Akzent. Ja, genau. Und ein Untoter tönt wie ein Untoter und so. Und je nach Alter und Geschlecht variiert die Stimme. Und ich glaube, alles per AI. Also die unterscheidet sich dann wirklich recht stark. Und das tönt wahnsinnig super gesprochen. Also wenn du es nicht wüsstest, dann hättest du effektiv das Gefühl, dass das ist jetzt ein Synchronsprecher, der das macht. Und das finde ich schon noch recht erstaunlich und ist also eine Anwendung, das haben wir, glaube ich, auch schon darüber geredet, wenn AI in Games integrierst. Das ist recht eine coole Anwendung, weil sonst, also wenn ich das selber gespielt habe, oder das Zeug, das liest du niemals durch, da hast du gar keine Zeit oder hast keinen Bock drauf. Und so kannst du das halt irgendwie anklicken und dann im Hintergrund spricht da die Person das noch so.
Das finde ich eine geile Idee.
Und du kommst mehr irgendwie mit über. Also das ist wirklich eine coole Anwendung, finde ich.
Vor allem, wenn du überlegst, eben bei The Old Republic damals, ein Star Wars MMORPG, ist das ja einer von diesen USPs, also einer von diesen Hauptverkaufsdingen. So, jeder Dialog ist eingesprochen, alles drin. Oder WoW hat das. Das war so damals die grosse Neuheit gewesen. Und das war ein enormer Aufwand gewesen. Die haben so einen riesen Aufwand gemacht, dass es wirklich in jedem Trailer und jeder Ankündigung erwähnt wurde, dass man alles eingesprochen hat. Stell dir vor, das kann jetzt einfach eine KI machen. Und ich muss sagen, Die eingesprochenen Sachen dort haben einmal schon auch recht hölzern tönt, weil wahrscheinlich haben die armen Sprecherinnen und Sprecher stundenlang in diesen Kabinen verbracht, zum irgendwelche so, mein Hund ist verloren gegangen und keine Ahnung was. Hey, und so eine KI, die einfach nicht müde wird, keine Fatigue hat, nicht langweilig wird, wo es noch jeder noch so beschissenen Satz mit einer Leidenschaft in einem Akzent oder was weiß ich raushaut. Macht Angst und ist gleichzeitig aber auch geil.
Also so Bahnhofsdurchsagen, wo du hörst, dass es irgendwie zusammengestückelt ist, das könntest du jetzt auch einfach viel angenehmer machen. Oder so,
massiv. Ich glaube,
so Massenproduktion, für das ist es gut. Ich habe jetzt, wenn es wirklich darum geht, ich mache jetzt Kunst, so im Sinne von, ich mache einen Nirvana-Song, dann finde ich, das ist nochmal etwas ganz anderes. Weil dann hast da finde ich jetzt gerade so bei Nirvana, das ist auch eine emotionale Sache. Du findest vielleicht auch, du findest die Musik vielleicht auch interessant, weil es halt um die Persönlichkeit geht und wie die so an sich und an der Welt leidet. Und wenn dann das einfach so ein Roboter macht,
und du weißt, wenn der Roboter wie der Bender ist im Futurama oder so, weißt du, dann kannst du auch Persönlichkeit haben, oder?
Ja, aber du weißt, es ist halt alles nur imitiert, oder? Und ich glaube schon, das ist einfach nicht, das ist ein prinzipieller Unterschied. Und da habe ich schon meine Vorbehalte, dass das irgendwann, ich glaube, für das ist es nicht geeignet.
Aber eben so, wir werden es sehen,
eben so der Typ Fahrstuhlmusik, wo man einfach schnell irgendetwas braucht, um schnell irgendetwas machen, das glaube ich, das wird sehr bald schon sehr verbreitet sein.
Also wenn ich denke, dass es bei Twitch dort Streamer gibt, wo die haben sicher auch schon gesehen, wo dann eigentlich animierte Version von ihnen gezeigt wird. Ja. Oder? Ich meine, das kannst du wiederum kombinieren mit so AI, ich sehe da schon noch Potenzial.
Das ist auch schon ein skurriles Phänomen,
Ja, aber komm, wir müssen weitermachen, sonst sprengen wir wieder den Rahmen. Gehen wir doch über in unsere News und ich mache da gerade mal den Anfang mit Sony. Dort hat, ich glaube, The Verge hat das vor allem aufgeschlüsselt und zwar aufgrund von Jobausschreibungen. Haben Sie da die neuesten Ambitionen von Sony, also vor allem PlayStation, im Game-Bereich auslesen können? Und es sind zwei Sachen. Im einen geht es um das Cloud-Gaming. Sie haben, also das gibt es ja schon, PlayStation Now heisst jetzt nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie es heisst. Es gibt jetzt 3 Tiers, es kommt niemand raus. Einfach, es gibt Cloud-Gaming bei der PlayStation, wo man kann die Games, PS4-Games, glaube ich, momentan immer noch und ältere vor allem, kann man streamen auf die PlayStation-Konsole, auch auf den PC. Und jetzt haben sie 22 Stellen ausgeschrieben und halt wirklich so schon sehr spezifisch für Entwicklung von Cloud-Gaming-Lösungen, eben Software-Engineer und so. Das Interessante dort ist noch, dass sie, sie haben nämlich vor, genau 2019 hat Sony verkündet, dass sie in Zusammenarbeit eingehen mit Microsoft und deren ihrer Cloud, oder? Also ihre Microsoft Azure, oder heisst. Und seither hat sich aber nichts mehr da, man hat nichts mehr gehört von dem. 2021 hat der CEO, der Jim Ryan, gesagt, wir sind, noch nicht einmal über das Stadium von Ideen austauschen gekommen. Und die sind natürlich so verstritten, auch momentan, wegen dem ganzen, jetzt aktuell der Rechtsstreit mit dem Kauf von Activision Blizzard, wo ja durch Microsoft, wo Sony ja gar nicht gut findet, dass dort offenbar nicht viel geht. Und eben, ihre Hybridlösung sieht offenbar aus, eine Mischung zwischen Amazon-Server und, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Kubernetes geschrieben. Das ist eine Open-Source-Cloud-Lösung von Google. Mhm. Und genau, das soll so eine Lösung sein. Ist offenbar auch noch in einem sehr frühen Stadium. Aber ja, dort sind sie offenbar jetzt doch auch dran, um das mal auszubauen. Und das ist jetzt natürlich wiederum interessant oder gerade aktuell, weil wir ja gerade vor einer Woche hat es die Gerüchte gegeben um ihre potenziellen Handheld, ja. So ein PlayStation-Handheld, der Q-Lite, wo es ja heisst bis jetzt, dass der nur Remote-Play beherrscht, dass er also nur kann Games die Heime von der PlayStation auf die portable PlayStation streamen. Und jetzt mit dem Cloud liegt es dann auf der Hand, dass er dann vielleicht das auch noch kann. Aber eben, ich glaube, da haben wir auch schon gehört, da ist irgendjemand in der Market von euch für das?
Das klingt wie das Logitech-Handheld, oder?
So. Wer ist denn, ja?
Das habe ich immer noch nie verstanden, nein, für wer das soll sein. Weil eben daheim, also, hä?
Ja, eben. Wir haben es schon mal angeschaut.
Also, unterwegs, aber, oder sehe ich es noch irgendwie so, wenn du unterwegs genau. Das könntest streamen über das 4G, 5G, was auch immer, aber dort ist dann wahrscheinlich das Problem, dass das Netzwerk wieder noch nicht genug stabil ist, oder wenn du jetzt in Zug hockst von Zürich auf Bern mit 1000 anderen Leuten, also das funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Darum, und daheim sehe ich nicht, warum ich jetzt das soll von der Cloud streamen.
Kannst du auf dem Sofa hocken und wenn der Fernseher besetzt ist.
Was ist der Unterschied zum Steam? Also wenn du sagst, okay, du bringst das mit Cloud Gaming jetzt sozusagen, nicht nur das Streaming von der eigenen Konsole, wo wirklich irgendwie komisch ist. So mit Cloud Gaming, wirklich ohne dass die Konsole daheim muss eingeschaltet sein permanent und so. Wo ist dann der Unterschied zum Steam Deck im Moment?
Es kann keine Spiele ohne Internet spielen. Also es sind ja nicht installiert auf dem Gerät.
Klar, okay, ja. Auf dem Steam Deck hast du eigentlich wie einen portablen PC. Mm. Oder
das ist der Hauptvorteil. Darum wollen ja, ich habe das Gefühl, die Leute haben so einen PS Vita-Nachfolger wollen, oder?
Mhm. Ja.
Wo kannst du Zeugs draufgeben. Ja, du, vielleicht die Alternative ist dann einfach, dass es ein Mobile Game auf deinem Handy installierst, weil das ist ihr zweiter Push. Sie wollen bis 2025 wollen 20% von ihren Games sollen auf Mobile-Plattformen rauskommen. Das ist noch viel.
Das ist sehr viel, ja.
Schon nicht der erste Push von Sony in dem Mobile-Bereich. Da haben sie wirklich schon diverse Sachen ausprobiert, von einem Gaming-Smartphone zu sonst einfach Apps für Mobile. Und ja, jetzt haben sie da eben auch wieder diverse Stellen ausgeschrieben und sie haben eben auch im August die PlayStation Studios Mobile Division ins Leben gerufen oder angekündigt. Und ich weiß auch nicht, was gibt es Mobile Games, die ihr interessant findet? Meistens graben sie da ja irgendwelche alten aus. Vielleicht kennst du die noch, David.
Tetris.
Tetris.
Hat sich eins, was es nicht gibt. Das gibt es auch PlayStation. Stimmt.
Das geht immer noch. Ich Ich glaube, es gibt einen riesen, also ich glaube, es gibt de facto einen riesigen Mobile-Markt da draussen, aber wir vier, die da im Podcast hocken, ich glaube, wir sind einfach absolut nicht das Zielpublikum. Darum ist es schwierig, irgendwie noch zu sagen. Aber der Markt ist enorm und wächst und generiert unheimlich viel Umsatz und Einnahmen und es ist ja crazy, was da läuft.
Aber Nintendo hat gesagt, sie hören auf mit dem wieder.
Wirklich? Okay.
Ich glaube, das... Jetzt habe ich es nicht vor mir, aber ich bin wirklich fast 99% sicher. Sie haben gerade kürzlich, vor ein paar Wochen, gesagt, sie fahren das wieder zurück.
Ja.
Und es ist auch nichts mehr gekommen. Noch.
Ja,
aber was war das Letzte von ihnen?
Keine Ahnung.
Ich meine, sie sind weird. Aber Sony sind auch weird.
Sie sind alle weird.
Aber
David.
Ich glaube, der Mobile-Markt ist auch so ein bisschen eine Lotterie, oder? Du hast einmal ein Game, wo der grosse Jackpot knackt und dann sahnst du Millionen ab. Und dann machst du irgendwie 1000 Games, wo die kosten ja zum Teil einfach 2 Stutz oder gar nichts. Und dann verdienst du einfach nichts, wenn das kein riesen Erfolg wird. Mhm. Und ich glaube, gerade Nintendo, der ja immer recht hohe Preise hat, die schießt das wahrscheinlich einfach an. Dass sie da irgendwie... Ja,
die Mario Games, ich meine, das eine hat auch... Ich weiß nicht, wie das Center war. Das Center hat einfach Ingame zahlen und hat nicht einfach, eins, einfach 10 Stutz gekostet oder irgendwie so. Ich habe mir das Gefühl, die sind so ein Premium gewesen. Was mir auf eine Art begrüßt hat, aber eben offenbar hat es nicht zu wenig.
Stimmt, gespielt. Jetzt wo du sagst, ich habe es gespielt und nicht wenig, ich habe es mega Gefühl gehabt. Das Super Mario Game für das Tablet oder was, auf dem Tablet habe ich es glaube
gespielt. Ja, ist nicht schlecht gewesen.
Ja, irgendwie wirklich, du hast glaube 10 Stutz gezahlt oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber wirklich recht ein Premium-Preis, aber dafür hast auch immer, wenn es neue Level, neue Inhalte gebracht haben, hast du sie auch gerade bekommen. Du hast es nicht immer müssen separat, also nicht jedes Mal dazu kaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich versuche mir gerade zu überlegen, ich bin auch nicht so in diesem Market, aber so die grossen Spielschmieden sind eigentlich auch nicht unbedingt die grossen Hits produzieren. Außer irgendwie, jetzt sagst du mir, Fortnite ist natürlich auch ein riesiges Ding auf dem Handy und keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch noch Counter-Strike oder PUBG-Version auf dem Handy, die Einnahmen generiert.
Gibt es natürlich,
Gibt es alles.
Ja, PUBG ist gigantisch auf dem Mobile, Und beim Counter-Strike wird gemunkelt, dass das neue NSL-Mobile noch kommt. Hey gut, aber für was du in der Market bist, ist sicher Star Wars und dort hat es ja sprich und wortwörtlich zu 4G die Woche, letzte Woche.
Schön über Ostern, Karfreitag bis Ostermäntig hat Star Wars Celebration stattgefunden, das Jahr in London. Star Wars Celebration ist nämlich die grösste Fanmesse von der Welt und Betonung liegt wirklich auf Fanmesse. Es ist nicht ein offizieller Disney-Anlass oder Lucasfilm-Anlass. Von der Zahl her, von den Menschen, sind 35'000 Menschen, plus minus zwischen 30 und 40'000 Menschen einmal an so einer Star Wars Celebration. Das tönt jetzt noch viel, ist aber im Vergleich mit anderen Fan-Cons, weißt, mit Comic-Cons und so, jetzt nicht einmal so gross. Aber es ist gross genug, damit es einmal im Jahr stattfindet und eben dann doch wieder von diesen Disney-Lucasfilmen und so weiter hijacked wird, sozusagen zum neue Ankündigungen machen. Und du hast auch an diesen Celebrations immer die grossen Stars von den Filmen und Serien dabei, also wirklich die grossen Namen, nicht einfach irgendwelche, keine Ahnung, wenn du an der Fantasy Basel bist und irgendwie heisst Harry Potter Panel, da kommt irgendwie Schüler XY, wo irgendwie 5 Sekunden im Film zu sehen ist und erzählt ein bisschen, oder? Also es ist dann nicht so. Und dort hast du dann wirklich die grossen Stars an der Star Wars Fanmasse. Und es war natürlich 4 Tage lang volles Delirium gewesen. Trailer hat es an Gogo gegeben, Ahsoka und so weiter. Ich sage mal so, der juicy Teil, der uns am meisten interessiert und der am meisten knallt hat für mich, war die Ankündigung von 3 neuen Kinofilmen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil über Kinofilmprojekte hat man jetzt in letzter Zeit bei Disney nicht mehr viel gehört oder bei Lucasfilm. Sind eher mal abgeschossen worden. Der Fokus hat mehr ein bisschen auf die Serienlandschaft gewirkt. Jetzt haben wir doch wieder 3 neue angekündigt bekommen. Der erste Film, der wird 25'000 Jahre vor der Originaltrilogie spielen, also sogar noch vor The Old Republic-Zeiten sozusagen. Und es soll quasi so ein Bibelfilm sein, im Stil von einem Bibelfilm, die Geschichte vom ersten Jedi erzählen. Das wow, so Ben-Hur-Style, keine Ahnung. Regie?
mit Wagenrennen
und ja, so.
Falls noch jemand daran zweifelt hat, dass das eine Religion ist.
Also, ja! ist so. Regie wird James Mangold aber führen. der hat zuletzt Logan und Ford vs. Ferrari gemacht und sein Indiana Jones 5 kommt das Jahr ins Kino. Für mich ist James Mangold ein absoluter Gewinn für Star Wars. Er ist einer der talentiertesten Regisseure im Moment und ich bin wirklich huere Fan von seiner Arbeit, von fast all seinen Filmen. Und ja, wenn du jetzt kommst...
Das soll ein Standalone-Film werden?
Ja.
Weißt du, ich hatte gedacht, die redet nur noch in Trilogien, die kennen gar nicht anders.
Nein, das ist ein Standalone-Film. Es sind alle drei sind Standalone-Films.
Das ist jetzt ihr Trick, keine Trilogie, dafür immer drei Filme vorstellen.
Richtig, richtig. Nein. So kann man das machen. Das ist Film Nummer 1. Film Nummer 2 ist quasi Mandalorian the Movie. Ich tue jetzt einfach mal den Titel vorweg. Es ist eigentlich ein Film, der von Dave Filoni inszeniert wird. Das ist eben der Clone Wars gemacht hat, Rebels, der The Mandalorian, zusammen mit dem Jon Favreau ins Leben gerufen hat. Er hat einzelne Episoden können inszenieren dort. Und der Film wird quasi ein bisschen so die Kulmination von allen Serienprojekten sein, wo jetzt im Moment auf Disney Plus laufen, eben von The Mandalorian, von Ahsoka, von Skeleton Crew, wo kommt, Boba Fett und so weiter. Also all das, was im Moment in der Serienlandschaft so ein bisschen am Laufen ist in dieser Zeitepoche, das wird kulminieren in einem Film und das wird dann von Dave Filoni inszeniert. Der dritte Film...
Aber komm nicht raus, die sind zeitgleich, alle, die sind auf der gleichen Zeitachse alle, oder was die Geschichten?
Meinst du jetzt von der Serie?
Wo jetzt du gesagt hast, die es alle dann verbindet, die müssen die zeitlich auch irgendwo...
Die meisten, ja, die meisten. Also der Mandalorian spielt ja, also alles in der Timeline ist alles so kurz nach der Zerstörung vom zweiten Todesstern. Also das Imperium ist quasi besiegt, aber immer noch da im Hintergrund und es ist sich wieder am Organisieren und wieder am Aufbauen. Wir wissen ja nachher später in den Sequels, kommt es quasi in der Form von der First Order zurück. Und in dieser Zwischenzeit zwischen Episode 6 und 7 spielen eben diese Serien wie The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, Skeleton Crew, die auch dieses Jahr noch kommen soll. Und ja, die Fans reden dort vom Mandoverse, weil The Mandalorian hat alles angefangen. Oder? Und das, was jetzt da alles in dieser Serie passiert, das wird dann irgendwann mal am Schluss in einem Kinofilm kulminieren. Film 2. Film 3 spielt 15 Jahre nach Episode 9, also 15 Jahre nach den Sequels und soll die Geschichte von der Rey Skywalker weitererzählen. Daisy Ridley kommt dort auch zurück als Rey Skywalker und die Story ist mehr oder weniger, dass sie eine Jedi-Akademie eröffnet und quasi den Jedi-Orden wieder aufbauen will. Die Regie führt dort Charmin Obaid-Shinoy. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht allzu falsch ausgesprochen. Sie hat bis jetzt für Disney Miss Marvel gemacht. Der viel krassere Part oder der viel größere Gewinn finde ich der das Drehbuch schreibt, nämlich der Steven Knight. Und der hat auch Peaky Blinders geschrieben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das bedeutet für Star Wars.
Sind saublutig.
Aber auf jeden Fall auch dort wieder ein unheimlich talentierter Autor. Und ich freue mich sehr auf einen Film, der aus den Federn von so einem talentierten Autor kommt. Vor allem nach dem, was ich in der Serie Andor gesehen habe von Tony Gilroy, was es ausmacht, wenn einfach gute Autoren Dialoge schreiben und Drehbücher schreiben, wie verflucht geil das dann nachher rauskommt. Also da, dort bin ich sehr pumped. Ich weiß jetzt nicht, wie fest Star Wars-Fans sind ihr? Welcher Film pumpt euch am meisten so vom Gehören?
Hey, ich bräuchte einfach eine Star Wars Pause mal. Hey. Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich. Ich habe es auch gedacht, bei Ahsoka. Der Trailer hat noch easy ausgesehen, aber einfach kann der auch in zwei Jahren erst laufen. ist mega wirklich irgendwie so ein bisschen. Ja,
ich habe so gleich. Wir haben es schon mal darüber gehabt. Ja. Der Overload mit all diesen Filmen und Serien und einfach schon längstens abgehängt. aus dem Grund. Der Film, der mich jetzt von denen drei am meisten anmacht, ist einfach der erste, und zwar einfach, weil er am Anfang spielt. Und dann ist wie so, ist wie die Vorgeschichte egal, weil er ist ja dann quasi die Vorgeschichte. Das heisst, ich will wahrscheinlich draus kommen, ohne dass ich jetzt irgendetwas anderes wieder aufarbeite. Aber grundsätzlich habe ich einfach abgehängt.
Ja.
Ja, ich auch. Und eben, es verstreicht gar nie genug Zeit für mich, dass ich könnte auf irgendetwas neugierig werden. Mhm. Weißt du, endlich wieder mal bei Star Wars. Nein, es ist einfach so, ja.
Schon wieder.
Wirst bombardiert mit dem Zeug, oder?
Ja, völlig. Das kann ich verstehen. Ich bin halt wirklich genug, ich bin sowas von dir in dem Ding. Ich nehme alles, was ich bekomme. Aber ich verstehe, es hat schon auch bei mir einmal ein bisschen Fatigue, aber ja, ich bin genug gepumpt. Ich freue mich
auf das Star Wars Game, muss ich sagen, freue ich mich jetzt trotzdem noch. Das schon vergessen.
Jedi Fallen. Survivor. Fallen. Jedi Fallen Order. Jedi Survivor.
Keine Ahnung. Du kannst einfach Begriffe in so einen Maschine nie werfen und ein paar von denen springen aus und das stimmt meistens. Genau, komm, dann haben wir noch, wenn wir noch kurz über HBO, dort haben wir letzte Woche schon darüber, ich glaube, letzte Woche war es, wo wir über die Harry Potter-Gerüchte geredet haben. Und jetzt hat es zu dem eine offizielle Meldung gegeben, oder?
Genau. Es ist, allzu viel gibt es da gar nicht zu sagen. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Warner Bros. Und Discovery Channel, die haben ja letztes Jahr gemerged. Das ist jetzt ja quasi Warner Bros. Discovery wurde das neue Konstrukt. Entsprechend passiert jetzt das Gleiche mit ihren beiden Streaming-Diensten, HBO Max und Discovery, wird jetzt zusammengesetzt zu Max. Also was heisst jetzt in den nächsten Monaten. Uns in Europa betrifft der Merge jetzt nicht so gross, weil wir haben eh kein HBO bei uns. HBO-Inhalte werden über einen Exklusivvertrag mit Sky bei uns in Europa vertrieben. Der läuft noch bis 2025, also vor 2025 verändert sich für uns da nichts. Was aber für uns...
Meinst du, ganz kurz, das Gefühl, der wird verlängert?
Im Fall... Ich weiß es echt nicht. Alles, was ich sagen kann, ist wie reine Spekulation. Es kommt sehr darauf an. Sky ist halt etabliert, sage ich mal, bei uns. Also, weißt, die Leute haben im Kopf, aha, Sky, ich kann Sky abonnieren und habe dann HBO-Inhalt. Wenn du jetzt dann 2025, weißt du, es kommt mega darauf an, wie sieht die Streaming-Landschaft 2025 aus. Kommt dann nochmal ein Player? Sind die Leute bereit, um für nochmal einen Player zu zahlen? Oder sagt HBO, hey, der Exklusivvertrag bringt uns schon recht sichere Einnahmen sozusagen. Es ist weniger Risiko, als auch nochmal in Konkurrenz zu gehen. Ich glaube, vor allem, es hat auch die damals den Exklusivvertrag gemacht haben, sind nicht die gleichen, die jetzt die Führung haben. Oder? Das ist jetzt Zaslav, kommt ja von Discovery und hat Warner Bros. Übernommen. Und die vorher HBO Max gemacht haben und ins Leben gerufen haben, die sind ja schon lange wieder gegangen. Da ist ja die ganze Diskussion mit dem Riesen, mit all diesen Strategiewechsel, Kurswechsel im Hintergrund. Nur noch grosse Kinofilme, nur noch grosse Franchises, Harry Potter und so weiter. Und so weiter und so fort. Also da finde
alles möglich.
Da ist wie alles möglich. Also ich kann nur spekulieren. Es gibt nicht wirklich viel, was ich kann irgendwie sagen. Was aber bei dem Merger rausgekommen ist, bei dieser News, ist eben, ja, dass sie auch noch jetzt nebenbei quasi im Nebensatz bestätigt haben. Jawohl, Harry Potter Serie wird kommen, das ist jetzt offiziell. Wir haben alle Deals abgeschlossen, auch was das Involvement von der Autorin, von der J.K. Rowling betrifft. Sie wird als Executive Producer dabei sein, also auch dort wieder mitreden. Ja, das ist jetzt alles unter Dach und Fach und damit ist die Harry Potter Serie fix.
Aber gleich irgendeine Zahl habe ich noch gesehen, von der Menge oder Zeit. Das ist schon etwas Größeres, oder?
Ja. Das wird 7 Staffeln geben und jede Staffel wird ein Buch behandeln. Also auch wieder ein 10-Jahres-Projekt, ein bisschen so wie Filme.
10 Jahre, genau.
Genau, das ist die Zahl, die sie gesagt haben. Also da wird auch wieder etwas Größeres. Ich frage mich, wie sie das genau machen wollen, ob sie, weißt du, wirklich einfach quasi ein Setting nehmen, das es schon gibt. Das Schloss, die Welt, Musik, Kulisse etc. Und einfach die Geschichte mit neuen Gesichtern erzählen. Oder ob sie wirklich radikal, radebutz alles neu machen, auch das Schlossdesign alles neu erfinden. Was dort halt Schwierigkeit ist, ist erstens, du hast die Themenpark in den Universal Studios und alles. Das ist ja eigentlich alles Harry Potter schon branded. Du hast Hogwarts Legacy, wo im Moment ein riesen IP ist, wo immer noch in dieser Altwelt spielt, wo ja angeblich auch noch so irgendeine Serie kommt dazu. Und du hast jetzt die neue Harry Potter Serie. Und wenn die jetzt komplett anders machst,
ja, dann kannst du neue Theme Park bauen, voll geil. Kannst du die alte oder die neue gehen? Uhuhu.
Die alte oder die neue, zweimal
krass. Oh shit.
Also ich frage mich eher, wieso. Also, weißt du, nochmal genau die gleiche Story jetzt einfach in Serie erzählt. Das da stockt es bei mir irgendwie. Ja,
Geld, Mann.
Ja, klar, aber weißt du auch. Also, weißt du, bei den Ringen haben sie auch eine Serie gemacht. Okay, und jetzt haben sie aber dort eine neue Story angefangen und irgendwie einfach in dem Universum. Das macht jetzt für mich wieso Sinn, da habe ich Lust, um das zu schauen. Das ist cool. Und wenn jetzt aber Harry Potter einfach genau den gleichen Stoff einfach nochmal auf, ich weiß auch nicht, 7 Staffeln ausspreadet. Ja, aber wieso soll ich das schauen?
Mehr? Ja, für mich auch nicht. Okay, ich habe das Gefühl, für die Fans ist das genug. Ich meine, das ist wie das Game, hat eigentlich auch nichts Neues gemacht. Das hat einfach...
Ja. Well, gut,
das ist immer in Zeit ist genau. Ein anders. Genau. Ja, aber es ist... Ja,
wahrscheinlich schaue ich es dann gleich, wenn ich ein Fan bin. Es ist natürlich, aber ich finde gleich das Konzept irgendwie blöd.
Ja, nein, es ist... Ich sehe es, ich habe auch ganz, ganz unterschiedliche Gefühle in mir. Die einen also ein bisschen so, hey geil, eine Staffel pro Buch, also so eine Katastrophe wie Harry Potter 6, der Film, wird es so nicht können geben, weil... Also, die klassische Diskussion, Buch kenne ich, du hast keine Ahnung, wie viel sie weggestrichen haben. Yeah, yeah. So viel wichtig, blablabla. Oder? Und das könntest du natürlich in der Serie jetzt schön aufarbeiten. All die Sachen, die sie in den Film haben müssen streichen. Auf so Zeugs freue ich mich. Aber wie du sagst, es ist einfach nur was. Es sind wie viele Jahre sind jetzt begangen? 10 Jahre seit dem letzten Film, 20 seit dem ersten. Ist das, so 20 Jahre nach dem ersten Film, ist das schon ist genug Zeit für ein Remake oder zu wenig?
Ich meine, schau, wir werden auch noch mal eine neue Herr der Ringe-Trilogie erleben, da bin ich überzeugt.
Ja.
Es geht jetzt halt noch, weiß ich auch nicht, wie viele Jahre, aber die kommt sicher.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Vielleicht die auch erst jetzt noch mal in 20, heute in 20 Jahren, aber die kommt 100%.
Ja. Eben, man geht immer wieder zurück.
Ja.
Und ich meine, das Gleiche macht ja unsere letzte News auch, die neue Pentax, oder? Die statt fancy Farbe und so, macht die monochrom, oder?
Sie geht zurück in der Zeit. Ja, das stimmt, das ist eine schöne Überleitung. Pentax, genau, hat eine neue Kamera angekündigt, heute oder gestern. Und zwar K3 Mark III Monochrom nennt sich die. Also wenn ich sage Pentax, dann ist es eigentlich Ricoh, weil Pentax, das gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist nur eine Marke, wo Ricoh gehört. Das ist der Hersteller jetzt. Und das Interessante an deren ist einfach, eben, sie macht etwas, was sonst einfach niemand macht. Nämlich, erstens, es ist eine Spiegelreflexkamera. Das haben sie vor 2 Jahren schon gemacht. Das hat David sogar getestet damals. Kann man sicher schon erzählen, wie das so war. Und heute gibt es ja eigentlich sonst keine Spiegelreflexkameras mehr. Das sind alles spiegellose Kameras. Und so eine mit einem optischen Sucher und einem Spiegel, der aufklappt und so, das gilt eigentlich als veraltet. Und es gibt aber immer so ein bisschen die Nische von halt so Liebhabern, die das gerne haben mit einem optischen Sucher. Das verstehe ich irgendwo durch noch. Und jetzt, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben genau diese Kamera genommen und haben einfach die Farbe weggenommen. Also du kannst jetzt mit der wirklich nur Schwarz-Weiß-Bilder fotografieren und auch Videos machen, wohlgemerkt, Schwarz-Weiß.
That's not a bug, that's a feature.
That's a feature, genau. Und jetzt kann man fragen, wieso, oder? Ist total hirnrissig. So einfach ist es nicht. Es gibt tatsächlich, wenn du jetzt wirklich nur Schwarz-Weiß willst fotografieren und so Puristen gibt es halt einfach, wo das irgendwie geil findet, dann hat das wirklich so einen Vorteil, weil ein klassischer Sensor, der besteht jeder Pixel eigentlich wie so aus 3 Subpixel, wie bei einem Monitor zum Beispiel auch, rot, blau und grün. Und aus denen gibt es dann einen farbigen Pixel. Und über diesen Subpixel hat es immer so einen Filter, so einen roten und einen grauen und einen grünen Filter, oder, damit die halt nur das Licht aufnehmen. Und jetzt bei einem Schwarz-Weiß-Sensor kannst du das eigentlich alles dir sparen, brauchst die farbigen Filter nicht mehr. Und die würden auch, also die schlucken im normalen Sensor Licht, das heisst, es kommt weniger Licht auf den Pixel. Das heisst, ein Schwarz-Weiß-Sensor ist grundsätzlich mal empfindlicher, das ist gut. Dann gibt es weniger Bildfehler, weniger Bilderrauschen und jeder Pixel ist auch schärfer, weil du musst quasi das Bild dann nicht aus den Subpixeln rechnen, sondern jeder Pixel nimmt einfach nur die Helligkeit auf und fertig. Mehr muss er nicht machen. Das ist natürlich ein gewisser Qualitätsvorteil. Jetzt ist aber die Frage, wie gross ist der heutzutage noch, weil du hast eh Sensoren, die haben Auflösungen von 50 Megapixel und mehr. Ah genau, die Pentax hat übrigens 25, wenn es mir recht ist, Megapixel. Aber eben, es gibt so Kameras, die haben eh viel mehr Auflösung. Und du hast eigentlich nicht mehr das Problem, dass es heute unscharfe Bilder gibt mit einer farbigen Kamera oder irgendwie das Bildrauschen zu stark wäre oder so. Das gibt es eigentlich eh nicht mehr. Darum ist es wie so der technische Vorteil. Ich glaube, der ist heute eigentlich vernachlässigbar. Und es geht einfach nur noch darum, ja, wenn du jetzt eine Kamera willst, die einfach nur schwarz-weiß fotografiert und du einfach nur die Möglichkeit willst haben, dann kannst du das jetzt kaufen.
Das ist auch ein grosser Hipster-Faktor, oder?
Es ist
ein
extrem grosser Hipster-Faktor. Also, David, wie hast du das gefunden, wo du die originale K3 mal getestet hast? Ich meine, schon die war schon Hipster gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ob Hipster das richtige Wort ist. Ich glaube, ja. Ja, du hast eigentlich alles schon gesagt. Also, es ist schon die Kamera, steht schräg in der Landschaft, ist aus der Zeit gefallen, Spiegelreflex, ist an sich mehr oder weniger vorbei. Du hast halt gewisse Nachteile, aber das mit dem Video, das ist natürlich mit dem Spiegelreflex nicht so ein Genuss. Dann hat, also was man auch noch muss sagen, ist, dass Pentax oder Ricoh halt wenig Objektiv und sehr, zum Teil sehr veraltete Objektive haben. Die Kamera selber habe ich eigentlich gut gefunden. Für das, was sie macht, macht sie gut. Es ist halt eben, es ist eigentlich einfach ein sehr absurdes Gerät. Sie haben dann einfach, sie haben halt das gemacht, was sie können machen. Sie haben innerhalb von dieser Technologie immer mehr Einstellungsmöglichkeiten geboten, bis hin zu, dass es einfach nur noch absurd ist. Also du kannst zum Beispiel mit über 1 Million ISO fotografieren.
Ah, das habe ich gesehen.
Eben, einfach so Zeug, das kannst du halt schnell einstellen und dann macht man es halt. Aber es bringt eigentlich niemandem irgendetwas. Und ja, ich glaube jetzt auch die Schwarz-Weiß-Kamera, das ist auch halt etwas, was sie relativ einfach rausbringen können, ohne grossen Forschungs- oder Produktaufwand. Und dann macht man es halt. Und es gibt sicher auch ein paar Leute, die das cool finden. Und dann ist es ja okay. Oder? Mhm. Also.
Ja, ich glaube, es ist so die ihre letzte Bastion, die sie immer noch bedienen können, sind halt die Nischen, weil sonst im Mainstream-Bereich ist halt einfach Pentax oder Ricoh ein bisschen abgehängt worden, sage ich jetzt mal, von den grossen Herstellern. Das heisst, jetzt haben sie wieso keine Chance mehr. Und so in dieser absoluten Nische, dort können sie das noch irgendwie machen. Es gibt ja auch andere Hersteller, die das so ein bisschen bedienen. Zum Beispiel Leica, die noch irgendwie Rangefinder-Kameras herstellen. Oder? Das ist ja auch kein Massenprodukt mehr, aber dort können sie noch etwas machen, wo sie irgendwie ein Leistungsmerkmal haben. Ja.
Ja, gut. Ja, dann schau, das passt ja. Retro geht es ja nachher dann weiter in unserem Big Screen mit dem Tetris-Film. Aber vorher machen wir noch ein kurzes Päuschen. Und genau, wir melden uns zurück mit Petro. Nein, wie heisst das, die Stein? Petro Noms. Ich find's in der Pause raus. Ja, willkommen zurück mit im Big Screen. Diese Woche haben wir einen Film, und zwar Tetris. Der läuft ja seit etwa ein paar Wochen läuft auf Apple TV Plus. Ist das der korrekte Name gewesen?
Gut. Ja.
Auf den Abo-Dienst von Apple, wo ja doch ab und zu jetzt mal einen interessanten Film hat. Und ja, genau, das ist ja, ich habe an dem noch lustig gefunden. Ich weiß auch nicht, habt ihr den auf dem Radar gehabt, dass der kommt?
Ja, der war in meinen Streaming-Highlights drin, wer sie nicht gelesen hat, ist
selber. Dort habe ich ihn gesehen.
Klar, dass du es natürlich weißt, Lukas, klar. David, hast du den auf dem Radar gehabt?
Überhaupt nicht.
Aber hast du Apple TV Plus?
Nein.
Okay. Ich habe es lustig gefunden, wo der angekündigt worden ist. Also zumindest ich bin nicht auf die naheliegendste Lösung oder Umsetzung gekommen. Weil man hat sich überlegt, ja, was ist das für ein Film? Der hat keine Story, nichts. Können wir dann irgendwelche Klötzchen oben runter und so. Aber dass sie einfach die Geschichte erzählen, wie sie Tetris aus Russland geholt haben. Und ich habe die Geschichte ja schon gekannt, das ist mir nicht einmal zu Sinn gekommen. Weil um das geht es in dem Tetris-Film. Eben, der ist autobiografisch und spielt auch in den 80er Jahren. Und er verfolgt eigentlich hauptsächlich den Hank Rogers. Er war selber ein Softwareentwickler gewesen, der mit seiner Firma Bulletproof Software halt Games vertrieben hat. Und es geht dann eigentlich, eben, die Geschichte geht dann darum, wie er eigentlich Tetris von Russland, also sozusagen das Recht bekommt für die Handheld-Version. Um die geht es hauptsächlich in dem Film. Aber die Gesamtgeschichte geht eigentlich schon, wie haben sie das Game aus Russland rausgebracht. Weil das Game ist, wie es vielleicht viele wissen, in Russland entwickelt worden, von seinem Vornamen, der Pachitnov.
Also Sowjetunion noch, oder?
Ja, genau, natürlich. Ja, nicht Russland, ja, sondern ja. Also, ja. Sowjetunion, ja, das macht es eben dann auch das Ganze so dramatisch. Und eben, gell, du Samuel, du hast jetzt gestern auch geschaut.
Ja, genau, ich habe gestern auch noch geschaut. Ja. Ich habe recht gut gefunden. Es ist ja irgendwie, weißt du, ich habe dann irgendwo gelesen, eigentlich ist die ganze Geschichte, das sind einfach nur Boardroom-Meetings. Und für das ist es eigentlich dann ein recht spannender KGB-Russland-UdSSR-Thriller, mit, also, wo dann doch noch recht absurde Zeug annimmt. Und eben, der Film basiert ja wirklich, glaube ich, auf der Realität. Du hast mir so einen Link geschickt. Der postest du ja sicher noch in die Shownotes. Mit Sachen, wo so gefragt wird, stimmt das, stimmt das, stimmt das? Und überall ist eigentlich die Antwort ja, also fast überall. bis auf irgendwelche Verfolgungsjagden, wo es ein bisschen dramatisiert worden ist. Ja, und darum hat er mir eigentlich recht gut gefallen, wie er so aus dem, ja doch eigentlich recht langweiligen Thema, sage ich jetzt mal, einen spannenden Film gemacht hat. Also ich habe es recht cool gefunden.
Aber
ich
bin noch mal Tetris spielen. Genau, die Geschichte ist einfach auch spannend. Aber ich weiss, ich habe sie damals irgendwo in einer Videogame-Doku mal gelesen. Und ich habe sie dann so, ich habe sie die Geschichte ungefähr noch im Kopf gehabt, aber die ich gelesen habe, die haben sich halt meistens nicht an einer Person festgenagelt, oder? Und die macht eben immer, die verfolgt eigentlich den Hank Rogers, wie er eben versucht, ja, also erstens mal sein Unternehmen so im Leben zu behalten. Und es geht dann eigentlich darum, er oder CES, oder? Der Techmesse, sieht er, wo er sein eigenes Game ausstellt, sieht er per Zufall das Tetris, weil das ist damals schon auf, ich weiß es gar nicht, auf PC, glaube ich, haben sie es dort gehabt. Ich meine, die PC-Version. Einfach eine Version ist schon mal gewesen, die steht dann auch vertrieben worden. Er hat das gesehen und gefunden, shit, das ist ein huere krasses Game, oder? Das muss ich haben. Und er ist eben in Kontakt getreten mit Mirrorsoft, wo die Rechte eben gehabt haben, oder? Und dann hat er eben gemerkt, die haben aber nur die einen Rechte, oder? Und er hat halt einfach versucht, die restlichen zu bekommen, weil damals auch Arcade ist noch riesengroß gewesen und er hat es einfach auch wollen vertreiben und hat sich dann mit denen getroffen. Die wiederum, also eigentlich das Spannende an dieser Geschichte ist eigentlich die ganze rechte Situation, weil die ist so verstrickt gewesen. Der Robert Stein, das ist einer gewesen, der nach Russland gegangen, oder nach Sowjetunion gegangen ist und dort dann eigentlich sozusagen Software angeschaut hat und die Investor geholt hat, oder?
Lizenzen. Aber das musst du dir vorstellen.
Ja, genau. Und du musst dir aber vorstellen, eben die Sowjetunion, oder? Das ist noch irgendwie eben der Kommunismus. Das heisst eigentlich, auf eine Art hat man eh nichts dürfen verkaufen. Es hat ja eh alles dem Staat gehört. Und das hat dann schon angefangen, weißt du, mit so einem Missverständnis. Der hat dann das Game geholt und hat gemeint, er hat das lizenziert für PC und andere Geräte. Aber eigentlich hat er es eben nur das Recht für wirklich den Personalcomputer, den PC, gehabt. Und hat es aber dann schon weiter lizenziert, oder?
Also hat es gemeint, das hat er einfach gar bösartig gemacht, hat einfach
gesagt, nein, also wenn ich es nachgelesen habe, ist wirklich, nein, okay. Hat er das wirklich einfach, weil sie haben es einfach anders ausgelegt, sie haben es einfach wirklich nicht ganz so klar geschrieben. So ist zumindest die Überlieferung. Und weißt, dort hat es nachher angefangen, weißt, die haben dann die anderen, die Recht weiterverdient, oder? Also weißt, der eine hat die Recht gar nicht gehabt, hat die aber weiterverkauft und an Sega für irgendwie, dort etwas zu machen, für Arcade-Machines. Dann haben sie es Atari gegeben, damit die ein NES für die NES eine Version machen. Und gleichzeitig hat der Hank Rogers ist dann mit Nintendo in Kontakt getreten und die haben ihm dann dort den Gameboy gezeigt. Und ich habe mir gesagt, die Szene dort, okay, ich habe mir gesagt, die Hühnerhaut über, wenn sie die dann hüllen so und der so, oh shit, Mann.
Wow,
und dann,
ja.
Und dort ist... Das war halt so der Clou, gewesen, dass der Gameboy damals, die wollten mit dem Super Mario Land bundeln, oder? Und eben, wie man es jetzt nachträglich weiss, ist ja dann das Tetris das erste Bundle gewesen, wo das zusammen kaufen konnte. Und das hat wirklich er initiiert, weil er gesagt hat, schau, wenn ihr es einfach an Kind verkaufen wollt, dann legt ihr das Game, den Super Mario beilegen, aber wenn ihr es an alle verkaufen wollt, dann legt ihr das Tetris rein. Und das ist dort, also das sieht man im Film nicht, aber in echt ist das auch noch eine rechte Diskussion mit den Japanern, glaube ich, weil einfach die haben gesagt, nein, das ist Game Boy, Nintendo, wir sind Super Mario, das kommt rein. Und die westliche, also die amerikanische Fraktion von Nintendo unter dem Howard Lincoln, der steht da ein Bekannter gewesen, der hat sich eingesetzt, dann eben, dass man wirklich das Tetris dort reingepackt hat. Hey, ja, und eben schlussendlich gehen sie etwa das Dritte darüber, der Stein, weil der auch merkt, er muss die Rechte holen. Und der Hank Rogers geht rüber, weil er merkt, die verarschen dann irgendwie die Mirrorsoft, oder? Das sind verdammte Halunken. Nintendo kommt schlussendlich auch noch und dann die von Mirrorsoft, die gehen auch runter. Und die sind dann wirklich zum Teil gleichzeitig dort und das hat alles gestimmt. Also weißt, es ist wirklich nur, wie du der Samuel gesagt hat, es hat nur so ein paar Verfolgungsjagden und so Doppelagenten-Zeugs, das hat nicht gestimmt. Aber im Fall KGB war involviert gewesen, irgendwelche von der russischen Botschaft haben nachher irgendwie sind ins Büro gekommen vom anderen in Tokio, weil der Hank Rogers, der ist in Tokio ansässig gewesen. Und also weißt, wirklich, die haben überall Druck gemacht und hure involviert gewesen und der Film ist hure dramatisch. Und was auch noch witzig ist, er hat solche Game-Effekte drin, was ich als noch lustig gefunden.
Ja, das ist sehr schön gemacht.
Nämlich so Häuser, wo so ein pixelig sind oder mal so Tetris-Blöcke. Einfach so ein bisschen Game-Vibes noch drin. Das hat noch Charme gehabt.
Also wie muss man sich das vorstellen? Da ist eine Szene und dann ist es plötzlich pixelig, oder was?
Es fängt mehr so an, weißt, kurz. Ja, die Überleitung. Weißt du, jetzt kommt eine neue Szene, da siehst du ein grosses Hochhaus, wo aber so verpixelt ist wie in einem Game. Und dann purzelt es irgendwie so runter.
Weißt,
nur so
kurz, ist wie so eine Game-Grafik, oder, wo eine Szene anfängt und das wird dann quasi verschmolzen mit echten Filmszenen und es geht dann so fließend in das über.
Also wenn irgendein Szenenwechsel ist oder so.
Ja,
genau. Also es ist nur punktuell eingesetzt. Es ist jetzt nicht inflationär die ganze Zeit mit Tetris-Grafik, zum Glück.
Ja, das ist mega schräg, ja.
Nein. Weißt du, es hat dann am Schluss bei der Verfolgung gesagt, wenn sie Autos duschieren, dann wird es so verpixelt. Vielleicht haben sie ein bisschen Geld sparen.
ich glaube, es hat eher mehr gekostet wahrscheinlich.
Ja. Hey, aber es ist wirklich geil gewesen, auch mit der L-Rock, das ist die Firma, die Pachit noch geschafft hat, wo er das Game programmiert hat, oder auf seinem komischen Kübel dort.
Also und, das ist die russische Staatsfirma, muss man sagen. Oder eben nicht russisch, sondern UdSSR. Also,
so genau, es ist einfach, genau, es ist ein Staatsbetrieb gewesen. Und genau, darum ist das mit der Rechte das Problem gewesen. Die hat das am Anfang, der erste hat einfach mal rausgegeben. Der hat das eigentlich gar nicht gewusst oder eben es wirklich darf und so. Und, einfach huere spannend und ja, wirklich, also ich habe bis zum Schluss, dass auch meine Frau, sie eigentlich schon die ganze Zeit gehen und die ist nachher einfach nicht weggekommen, nicht nach dem ganzen Film nicht geschaut.
So gut. Für das ist eigentlich einfach ein Lizenz, eigentlich ein Wirtschaftskrimi ist, oder? Um irgendwie Lizenzen oder einfach Leute, die Lizenzen verkaufen, die es eigentlich gar nicht besitzen oder doppelt verkaufen und so weiter. Also es ist wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Eben so personalisiert und irgendwie ein bisschen dramatisiert, aber gleich so, dass es meistens noch stimmt. Also ich habe es sehr cool gefunden,
Ja, sehr, sehr geil. Also ich habe Schauspieler übrigens, der Hank Rogers ist vermutlich der, den man am ehesten kennt, der gespielt von Taron Egerton. Den kennt man von, Luca, wie heissen die Filme, die James Bond Filme?
Leco Mio. Oh, come on, Luca. Jetzt bin ich jetzt. Ich weiß, wer du meinst. Ah, der
ist wie ein junger James Bond Film.
The Kingsman,
genau.
Sorry. Ja, genau.
Kennt man ihn.
Ich habe Ben Miles habe ich noch kennt. Den kennt man aus The Crown, wo du natürlich nicht gesehen hast, Phil. Er spielt dort einen, der Affäre mit der.
Mit der Schwester hat. Ja, der Maggie, nein, wie heißt sie? Margaret? Nein.
Margaret, ja, genau. Margaret, das ist der erste Liebhaber von der Queen Margaret und wird dann aber, der Peter Townsend spielt er dort. Townsend, und der wird dann aber abgeschoben von den Royals, weil er ist nicht standeskonform und so. Genau, dort habe ich ihn kennt.
Ja, aber auch wirklich kann ich extrem empfehlen. Es ist mega spannend, wie das zu und her gegangen ist. Und wie dann schlussendlich wirklich der Pachitnov ist er dann schlussendlich auch zu dem Recht gekommen, weil der hat ja das Game gemacht und nie etwas davon gehabt, oder? Weil in der Sowjetunion hast du halt Pech, oder? Du kommst nichts davon über. Mhm. Und dem gehört ja mittlerweile Tetris-Firma, weil der von L-Rock, oder? Der russische Firma, die hatten die Recht gehabt, wo dann der Pachitnov, also das kommt dann im Film nicht mehr vor, wo dann der in die USA emigriert ist, hatten der die Hälfte von der Recht abkaufen und später dann auch noch den ganzen Teil. Und übrigens, etwas, was ich auch noch recht spannend gefunden habe, ich habe seinen Namen, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, von der Mirrorsoft. Das ist so eine shady Bude und dort der Chef ist wirklich so ein richtiger, so ein fetter Geschäftsmacher.
Ja.
So ein, wo die ganze Geld, du merkst, dort läuft etwas schief Maxwell. In dieser Bude, Maxwell, ja. Und sein Sohn ist auch einfach so ein privilegierter Sesselfurzer. Und der Maxwell ist einfach, der ist mit der Frau vom Epstein verwandt.
Ah, das passt,
Ich glaube, er ist...
Ah, was? Mit der Giselle? Wie heisst die
jetzt? Ist sie die Mutter? Ja, genau die, ja. Und weißt du, es passt dann einfach gerade gut zusammen. Das ist irgendwie, der Sohn ist nicht mal verurteilt worden wegen irgendwie Steuerhinterziehung und so. Also die haben wirklich gut Dreck am Stecken gehabt, die Bude dort. Wirklich, gebt euch den Tetris, sehr unterhaltsam. Genau, auf Apple TV Plus läuft der aktuell.
Und spiele da wieder mal Tetris. Man kann das online auch spielen übrigens. Ich habe das nach dem Film, bin ich googeln und das kannst du online, kannst einfach ein bisschen Tetris spielen. Es macht immer noch total süchtig, auch im 2023.
Ja, muss man. Ja, es gibt so schon das Neue. Das ist schon ein paar Jahre alt. Wie heisst das verreckte Hure Tetris? Tetris. Gibt es ein VR und so? Wirklich Styles. Ja, es ist, also du kannst ja nicht VR spielen. Ich weiß es nicht mehr, wie es heisst.
Slideris 2, ich habe es schon gegoogelt, ich habe keine Ahnung.
Das heisst Tetris, blablabla. Egal. Okay. Sehr gut. Ich habe auch noch ein Game, ich habe noch einen kurzen Game-Tipp, habe es wirklich erst eine Stunde gespielt, aber ich werde sicher noch ein bisschen weiterspielen, weil ich mag den Stil und ich mag die es machen, nämlich, oder was publishen, nämlich Chucklefish, ist einfach nur schon ein guter Name. Und die machen immer so, die sind bekannt geworden, weil sie das Stardew Valley published haben. Und ich habe das Gefühl, die machen jetzt einfach alles so mega herzige Games. Und Wild Frost heisst das Spiel und es ist ein Kartenspiel. Mit so ganz herzigen Figürli und eigentlich so wie man es kennt, du hast links deine Figur, also ja, mal links und rechts stehen sich Figuren gegenüber, du kannst Karten spielen, kannst sie positionieren, oder? Die vorderen werden zuerst angegriffen, die hinteren später. Du musst eigentlich vor allem deine Hauptfigur schützen. Am Anfang kannst du zwischen drei auswählen, die dann so verschiedene Stärken und Schwächen haben. Und dann haben sie auch, du siehst drei Folgen, welche Karte wenn dran kommt. Die kannst du natürlich kannst du so eine Schneeballkarte werfen, wo die einen eingefriert, dann kommen sie später dran. Du kannst mit der Karte Gegner direkt angreifen. Und sonst kommen deine Figuren, wo du, oder? Weil du hast wie Karten, die Angriffskarten sein können, also einfach ein Schwert, oder? Das kannst du direkt auf den Gegner anwenden. Dann hast du aber auch Karten, die Spielfiguren sind, die du kannst aufs Feld legen. Und die kommen dann halt je nach Reihenfolge dran. Und du versuchst sie natürlich möglichst zu schützen, oder? Also bis jetzt finde ich es recht witzig von den verschiedenen Dynamiken, mit dem, dass du einerseits eben die Reihenfolge beachtest, wenn wer drankommt, oder? Also vielleicht der zuvorderst vorsetzt, wo du irgendein ein Eichelschild hat oder so, damit er irgendwie den Angriff blockieren kann. Du haust einfach irgendwie Damage direkt auf einen drauf, damit du einen kannst kaputt machen. Es ist noch recht easy, verschiedene Möglichkeiten. Du hast dann auch so Moves, die kannst machen, die kein Zug erfordert, oder? Weil wenn du eine Karte spielst und weitermachst, dann geht ein Zähler runter und der Gegner kommt eher dran. Du kannst aber zum Beispiel, wenn eine Figur angeschlagen ist, kannst du sie wie zurück in dein Deck mischen, damit sie geheilt und beim nächsten Mal ziehen kommt sie wieder. Und das kostet keinen Zug, ist noch gäbig. So, ich finde, es hat noch recht lustige Mechaniken. Ich bin aber schon beim ersten Boss bin ich schon gescheitert. Mhm. Also, es ist ja wie so ein Roguelike-Element. Oder? Du hast eine kleine Karte, wo du entlang marschierst und wo du zum Teil auf den Zweigen kannst wählen, gehst oben oder unten durch und dann unterwegs sammelst neue Karten, neue Verbündete und so Zeugs, oder? Oder Begegnungen. Und am Schluss kommt dann der Boss. Und dann hat es so eine kleine Stadt, wo du Zeugs aufbauen und so. Hey, ich finde es ein recht lustiges Element. Aber wie gesagt, ich habe es erst eine Stunde gespielt, aber nur schon vom Stil her finde ich es super geil. Wild Frost heisst es, gibt es auf PC und Switch für 20 Stutz. Gibt auch eine Demo. Und also wirklich, wenn ihr so Stardew Valley-Optik und so geil findet. Es ist ein mega schöner Stil. Mhm. Und ich bin immer ein Sacker für Kartenspiel.
Ich habe das habe ich noch nie ganz verstanden. Es geht ein bisschen aus wie Hearthstone für mich. So. Das ist das Einzige, was ich kenne, aber nie gespielt habe. Also ich habe das noch nie ganz begriffen, warum sich so ein Kartenspiel auf dem Computer spielen, ehrlich gesagt.
Ja, kannst du mir das erklären, Schach, wieso? Es wird auch Schach auf dem Computer gespielt.
Okay, gut, ja. Fairpoint.
Ich habe gerade sagen, vom Stil her erinnert es mich mega an das Game, was mal, was ist das, im Apple Store oder im Apple Arcade? Weißt du, welches ich meine? Wie heisst das schon wieder? Also ich habe zuerst gemeint, ich sage, ein Spin-off von dem Spiel. Es sieht so ähnlich aus vom ganzen Setting, von der Zeichentrickgrafik und auch so. Die eine Szene, wo man sieht, da was ist das, der Wirt, wo dir da irgendwas verkauft mit dem Humpen und so.
Ja, ja. Aber du meinst das mit dem Figürchen, das du rumsteuerst und nachher einfach alle frisst und sich durch alle durchprügelt. Ja. Das war bei Apple Arcade auch so der erste am Anfang.
Ja, und das habe
ich auch. Grindstone.
Das habe ich auch.
Der Stil hat es, ja. Ja, genau. Ja, nein, ich finde so Kartenspiel eigentlich immer cool. Mich stört meistens, wenn du musst ein Deck zusammenstellen musst. Mhm. Das habe ich am Hearthstone schon immer ein bisschen anstrengend gefunden, weil und du musst es dann machen, damit du gut bist. Und da wählst du einfach einmal eine aus. So wie ich es bis jetzt gesehen habe, habe ich das Gefühl, du musst nicht unbedingt so komplex zusammenstellen. Ich glaube, es ist mehr so, du wählst einfach pro Run, wählst einfach deine Karten aus. Aber vielleicht wirst du schon irgendwann mal noch ein Deck zusammenstellen. Das finde ich immer die mühsame Sache. Ich konnte einfach ab und zu entscheiden, welche das ich nehme, finde ich okay. Aber ich konnte nicht mehr anhocken und so, ja, irgendwie passt die Kartenkombination. Mm. Das finde ich auch, das ist mühsam. Ja. Aber ein gutes Steam Deck. Ja, weil die anderen zwei Games, die ich noch gespielt habe, die sind beide unter Embargo. Und ich hatte dann den Domi nächste Woche vor allem auch noch erzählen über das eine. Und genau, es geht um Klötzli und Zombies. Ja, die es wissen, die wissen es und die anderen nicht. Na komm, dann machen wir da fertig. Ich muss das noch irgendwo in den Kasten bringen, damit ihr es auch noch mal gehört, rechtzeitig. Schließlich sind wir immer pünktlich.
Immer.
Ja, dann, wie gesagt, könnt ihr gerne mitdiskutieren über das, was wir heute erzählt haben. Ja, aus dem Discord-Channel. Ich bin übrigens dran, den verifizieren zu lassen. Vielleicht können wir endlich mal einen vernünftigen Discord-Link über mit / Digitech. Vielleicht lehnen sie uns auch wieder ab. Halunke!
Nein.
Ja, dann danke allen fürs Zuhören und David und Samuel und Luca fürs Mitmachen. Und bis zum anderen Mal. Hoffentlich wieder ohne Problem. Und danke fürs Zuhören und tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao,
tschüss miteinander. Thank you.